Ja, wunderschönen guten Nachmittag. Schön, dass ihr da seid. Könnt ihr noch so? Ja, gut. Also ihr habt die Erlaubnis, wenn jemand neben euch sitzt und der ist gerade so am Einschlafen, Nackenschelle. Nee, lassen wir das lieber. Wir machen das anders. Wenn jemand neben euch am Einschlafen ist und er hat die Augen zu, dann denken wir einfach, der macht es, um sich besser zu konzentrieren. Okay? Liebe glaubt alles und so. Also, ich stelle mich kurz vor, ich bin der Lukas, ich heiße Herbst mit Nachnamen, heute verrate ich das gern, gestern habe ich es mich nicht getraut, weil sonst wäre ich gesteinigt worden oder irgend sowas, weil es so geregnet hat, aber ich bin mehr so der sonnige Herbsttyp. Ich komme aus der mittelschönen Industriestadt Schweinfurt, das ist in Unterfranken, Franken halt so. Hey, kommen welche aus Franken oder was? Yeah, Franken in der Haus. Ich habe zwei Frauen, mit einer davon bin ich verheiratet, in die andere bin ich wahnsinnig verliebt, keine Angst, alles legal, ist meine kleine Tochter, die ist 2 Jahre alt und die ist unglaublich süß, meine Frau heißt Lotte, also meine Ehefrau, meine Tochter, nein, umgekehrt, meine Ehefrau, also ich liebe die beide, von daher ist es okay, meine Ehefrau heißt Anne, meine Tochter heißt Lotte, ich bin genauso alt, wie ich aussehe. Ich sage immer Mitte 20, aber ich bin 29. Dieses Jahr ist ein schwieriges Jahr für mich. Ich grill gern und ich bin Bayern-Fan. Wir haben uns halt gedacht, wir schenken euch mal so ein Erfolgserlebnis am letzten Spieltag. Ne? Alles Liebe und so. Ja, okay, lassen wir das. Aber es wird gleich emotional. Warum darf ich heute Nachmittag mit euch über das Thema Beziehungen nachdenken und über das Thema Beziehungskiste reden? Einfach, weil ich genug solche Filme mit meiner Frau geguckt habe. Nee, natürlich nicht. Werden wir noch drüber nachdenken, was diese Filme mit einem machen? Warum ich das Seminar halte, ist eigentlich ganz einfach, weil die Schwester Wiebke mich angerufen hat und gefragt hat, hey, könntest du noch ein Seminar so zum Thema Beziehungen halten? Hast du da schon mal irgendwie was zu gemacht und so? Kennst du dich da aus? Kenne ich mich da aus? Ja, okay, weiß ich jetzt nicht so, aber heute Nachmittag können wir uns mit dem Thema beschäftigen und ich habe da richtig Lust drauf, weil ich glaube, dass es echt ein wichtiges Thema ist und dass es ein Thema ist, da müssen wir gar nicht viel machen, es betrifft uns einfach. Egal, wie unser Beziehungsstatus bei Facebook ist, falls wir überhaupt noch Facebook haben. Und ich möchte euch am Anfang die Geschichte erzählen von Tim und Alina. Tim und Alina sind jung, knusprig, so knapp 20. Und sie lernen sich ganz entspannt kennen auf so einer Freizeit, so einer christlichen Freizeit über Silvester. Und sie haben eine gute Zeit zusammen und irgendwie... Manche von außen beobachtet würden sagen, ja, man spürt so ein bisschen die Vibes zwischen den beiden und so. Tim ist da relativ entspannt, so wie Jungs halt immer sind. Er denkt sich gar nichts, war eine gute Zeit und so. Und irgendwie kommt es dazu, dass Alina die Handynummer von Tim bekommt. Und nach dieser Freizeit bekommt Tim so eine WhatsApp-Nachricht, die zweite und die dritte. Und weil er einfach nett ist, beantwortet er diese Nachrichten und kurz danach hat Alina Geburtstag und weil er halt nett ist und gut erzogen, wünscht er ihr alles Gute zum Geburtstag und für Alina ist das einfach das Zeichen überhaupt, dass Tim ihr zum Geburtstag gratuliert. Gehen so ein bisschen die Wochen ins Land und so und Alina schreibt irgendwie viele WhatsApp-Nachrichten und Tim beantwortet einige, denkt sich nichts dabei, es sind halt WhatsApp-Nachrichten, bekommt er viele und so und für Alina ist das aber was Besonderes. Jedes Mal, wenn er zurückschreibt, öffnet sich der Himmel und die rosa Tauben und so und sie denkt sich, Wahnsinn und überhaupt. Und ganz zufällig melden sich beide zu dem gleichen Hilfseinsatz in Ungarn an. Ganz zufällig, total zufällig. Und dann sind sie dort und Tim ist so entspannt wie immer und er ist unterwegs und genießt einfach die Zeit und er merkt gar nicht, dass Alina irgendwie immer bei ihm ist und so und immer dort mithelfen will, wo er ist, beim Essen immer bei ihm ist. Und wenn Tim so durch den Raum schaut und Alina trifft, dann zwinkert er ihr immer so zu, aber denkt sich nichts dabei. Aber Alina spürt es, dass er durch den Riesenraum einfach immer nur zu ihr schaut und immer nur ihr zuzwinkert. Dabei zwinkert Tim noch vielen anderen Leuten zu. Und irgendwann wird Tim angesprochen von eine Mädel aus seiner Jugendgruppe und sagt, hey du, die anderen reden über dich. Tim, was ist da eigentlich los mit dieser Alina und so? Hä? Tim fällt aus allen Wolken, weil er weiß, dass seine Freundin aus der Jugendgruppe das nicht einfach nur so sagen würde. Und er denkt sich, oh, irgendwie ist es schwierig. Irgendwie, okay, wir müssen aufpassen. Da ist was und ich habe das gar nicht gemerkt. Und dann geht dieser Einsatz zu Ende und sie fahren nach Hause. Und dann bekommt er plötzlich eine Nachricht, mitten in der Nacht auf der Autobahn irgendwo in Ungarn. Können wir uns bei der nächsten Rast mal unterhalten? Ihm schwant Böses. Und dann treffen sie sich dort in diesem Neonlicht der Tankstelle. Sehr romantisch. Alina fragt Tim, du, Tim, was ist da eigentlich zwischen uns? Tim schaut zum dunklen Nachthimmel und sagt, ja, eigentlich nix. Und so, von dir aus, Alina sagt, auch nichts. Aber die Tränen in ihren Augen faden etwas anderes. Ja, wer ist der Loser in dieser Geschichte? Schwierig zu beantworten. Ich verrate euch jetzt, dass ich der Tim in dieser Geschichte bin. Ich habe ein paar Details geändert und natürlich ein bisschen zu meinen Gunsten erzählt. Aber wenn auf die Frage, wer ist der Loser in dieser Geschichte, können wir eigentlich nur antworten, beide. Weil für Alina war es irgendwie so, die Namen wurden natürlich von der Redaktion geändert, für Alina war es irgendwie so, hey, das hat ihr wehgetan in ihrem Herzen, weil sie hat wirklich gedacht, der Tim, das könnte was werden. Und er hat sie angeblickt und zugezwinkert und überhaupt, und er war immer in ihrer Nähe. Und für Tim war es irgendwie blöd, weil Jungs mögen das nicht, wenn Mädels heulen. Und er hat irgendwie gemerkt, hey, das ist irgendwie blöd und das ist irgendwie, hey, das hat ja wehgetan. Und dann merkt er, oh, die hat mir wirklich viele WhatsApp-Nachrichten und vielleicht, ach so, und vielleicht habe ich mich auch irgendwie falsch verhalten. Und ich glaube, nicht nur Tim und Alina kennen das, dass es Beziehungen gibt, die uns irgendwie Schmerzen bereiten. Ich glaube, nicht nur Tim und Alina kennen das, dass Beziehungen das Potenzial haben, dass es schmerzhaft wird. Ich glaube, wir alle kennen das. Egal, wo du herkommst, egal wie alt du bist, egal was du erlebt hast, wir alle kennen das, dass Beziehungen schmerzhaft werden können. Vielleicht, weil du selbst irgendwie verliebt bist, unerwidert verliebt bist. Vielleicht, weil du schon lange in eine bestimmte Person verliebt bist, aber es passiert irgendwie nichts. Und du bist diese Alina und das tut dir weh. Und du hast zwar mitgelacht vorhin, aber eigentlich bist du traurig und eigentlich ist es schwer in deinem Herzen und eigentlich tut es dir weh. Oder vielleicht hast du Beziehungsschmerz erlebt, weil deine Eltern sich getrennt haben. Und du hast mitbekommen, wie es Ärger gab, du hast mitbekommen, wie die Konflikte losgingen und es hat dir unendlich wehgetan, zu erleben, wie deine Eltern sich getrennt haben. Vielleicht bist du selber auch gerade irgendwie aus einer Beziehung rausgekommen und es tut dir weh und es schmerzt dich und du merkst irgendwie, dass da Verletzungen sind und Wunden, weil diese Beziehungen irgendwie kaputt gegangen sind, diese Beziehungen irgendwie auseinandergegangen sind. Egal, was du erlebt hast, egal, wie es dir geht, ich glaube, wir alle haben schon Schmerzen in Beziehungen erlebt. Und ich glaube, weil wir alle schon Schmerzen in Beziehungen erlebt haben, fragen wir uns alle, wie können wir diesen Schmerz vermeiden? Wie können wir diesen Schmerz in Beziehungen vermeiden? Und ich möchte heute mit euch nachdenken über das Thema Beziehungen und ich möchte das in zwei Teile aufteilen. Der erste Teil ist so ein bisschen ein Bibelteil, da möchte ich mit euch eintauchen in einen Bibeltext aus dem ersten Teil der Bibel oder wie ihr hier sagt, Altes Testament oder so ähnlich, habe ich gelernt vorhin, Altes Testament und zweite Verbesserung, so vom Akzent her, könnt ihr mir später gerne noch geben. Und im zweiten Teil möchte ich gern einfach für jeden Beziehungsstatus, den es so gibt, Dinge raushauen, die mir wichtig sind, so als Dr. Love und so. Nee, okay. Aber also erst möchte ich mit euch ein bisschen in die Bibel eintauchen, ein bisschen ein paar göttliche Prinzipien entdecken und dann einfach euch ein paar praktische Sachen noch raushauen. Und jetzt möchte ich mit euch eintauchen in einen Text aus dem ersten Teil der Bibel, und ins Leben vom König David eintauchen. In 2. Samuel 11 können wir darüber lesen. Und warum wähle ich diesen Text aus? Weil David da richtig daneben langt und weil David da einen der größten Fehler seines Lebens macht und weil ich glaube, dass es richtig klug ist, aus den Fehlern von anderen zu lernen. Und ein anderer Grund, warum ich mit euch in diesen Text eintauchen möchte, ist, weil ich dort zwei Schmerzquellen entdeckt habe. Weil ich dort entdeckt habe, dass da zwei Schmerzquellen auftauchen, die jedem von uns schon Schmerzen in Beziehungen zugefügt haben. Und ich möchte mit euch eintauchen in 2. Samuel 11, ab Vers 1. Im folgenden Frühjahr um die Zeit, wenn die Könige in den Krieg ziehen, schickte David Joab mit seinen Kriegsleuten und dazu das ganze Heer Israels von Neuem in den Kampf. Sie setzten den Ammonitern schwer zu und belagerten ihre Hauptstadt Rabba. David selbst blieb in Jerusalem. Also, man liest so ein bisschen, es ist Frühling, was macht ein König im Frühling? Ab in den Krieg, so ein bisschen Köpfe einschlagen und so. Ist einfach die Jobdescription von Königen damals gewesen. Was macht David? Nein, er bleibt zu Hause und er chillt so ein bisschen. Könnte der erste Hinweis sein, so an uns Männer, hey, es ist gut, wenn wir was anpacken und wenn wir irgendwie was anpacken sollten, nicht so viel chillen lieber so an der Stelle. So. Vers 2. An einem späten Nachmittag erhob sich David von der Mittagsruhe und ging auf dem flachen Dach des Königspalastes auf und ab. Also im Chill-Modus, langweilig, Netflix gab es damals noch nicht. Da sah er im Hof des Nachbarhauses eine Frau, die gerade badete. Sie war sehr schön. David ließ einen Diener kommen und erkundigte sich, wer sie sei. Man sagte ihm, das ist doch Bathseba, die Tochter Amniels und die Frau des Hethiters Uriah. Also, David ist so auf der Dachterrasse von seinem Obergemach, er ist irgendwie nicht ganz ausgelastet, er läuft so ein bisschen ab wie so ein Tiger im Käfig, hat nichts anderes zu tun. Und plötzlich sieht er da so eine Frau sich baden und er merkt irgendwie, dass diese Frau schön ist. Ist es ein Problem, dass er erkennt, dass diese Frau schön ist? Nee, das ist erstmal auch kein Problem. Martin Luther hat mal gesagt, du kannst nichts dafür, wenn ein Vogel dir auf den Kopf kackt, aber du kannst was dafür, wenn er ein Nest auf deinem Kopf baut. Macht irgendwie Sinn. Also bis dahin ist es noch kein Problem, dass er erkennt und diese Frau sieht. Da kann er erstmal nichts dafür. Aber alles andere, was danach passiert, das ist eigentlich das Nestbauen auf deinem Kopf sozusagen. Er erkundigt sich nach dieser Frau bei einem Diener und mir scheint so, als wollte der Diener dem David sagen, hey, pass mal auf, was du als nächstes machst, weil diese Frau ist verheiratet. Es ist wie, als würde dieser Diener eine rote Ampel aufbauen und sagen, hey, du bist zwar der König, du bist zwar mein Chef und du kannst eigentlich machen, was du willst, aber ich möchte dir sagen, pass bitte auf, was du als nächstes machst. Es ist nämlich die Frau von jemand anders. Und es ist ein Tipp, den ich dir geben möchte. Wenn du einen guten Freund hast und eine gute Freundin hast, dann ist der König in seinem Leben, der König in ihrem Leben. Aber du als guter Freund, als gute Freundin kannst jemand sein, der so eine rote Ampel aufbaut und sagst, hey, du bist zwar der König in deinem Leben, aber ich möchte dir einen Tipp geben. Ich möchte dich warnen. Das, was du jetzt vielleicht machst, das ist irgendwie schwierig. Und das sage ich dir, weil ich dich liebe und weil ich es gut mit dir meine. Es geht dann weiter, dass David trotzdem Bathseba kommen lässt. Ich bin so ein bisschen am Spekulieren, ich kann das nicht belegen, aber dass Bathseba das vielleicht auch so ein bisschen inszeniert hat. Ach, wusste ja gar nicht, dass der König nebenan wohnt, ne? Wusste ja, weiß man ja nicht, ne? Dass der da seine Dachterrasse hat und dann kann ich ja da mal so ein bisschen vor mich hin baden und so. Es ist spekulativ, aber ich glaube, vielleicht hat es auch so ein bisschen, inszeniert. Die beiden haben Sex und wie das einfach so ist, das kann euch jemand anders erklären, wie das funktioniert, Bathseba wird schwanger. Und dann schreibt sie, David, eine WhatsApp-Nachricht habe ich euch mal mitgebracht. Hi David, hast du Zeit? Habe ich mir von Facebook schicken lassen. Chill gerade auf der Dachterrasse, was gibt's? Ich muss dir was sagen. Das ist immer schon schwierig, ja. Ich muss dir was sagen. Vielleicht, dass ich der King bin. David, ich bin schwanger. Und jetzt großer Tipp, was David jetzt sagt, nie sagen. Nie sagen. Bist du dir sicher? Nein, das darfst du nicht sagen. Und dann, ja, was soll ich denn jetzt machen? Und David ist so schockiert, dass er könnte jetzt noch die Notbremse ziehen. Er könnte jetzt irgendwie sagen, oh, ich habe einen Fehler gemacht, es ist nicht gut. Er wusste auch von Gott, dass es nicht in Ordnung war. Aber er möchte irgendwie Schadensbegrenzung machen. Und was er eigentlich macht, das macht alles nur schlimmer. Er erkundigt sich nach diesem Mann, lädt ihn nach Hause ein, will ihn irgendwie betrunken machen, dass er irgendwie zu seiner Frau geht, mit ihr schläft und er es auf ihn schieben kann. Klappt alles nicht und deswegen macht er Folgendes in Vers 14 und 15. Am nächsten Morgen schrieb David einen Brief an Joab, das ist so der General gewesen, und ließ ihn durch Uriah überbringen. Es ist pervers. Darin stand: Stellt Uriah in die vorderste Linie, wo der Kampf am härtesten ist. Dann zieht euch plötzlich von ihm zurück, sodass er erschlagen wird und den Tod findet. Krass, oder? Also David denkt, hey, jetzt muss ich irgendwie Schadensbegrenzung betreiben, aber was er eigentlich macht, macht alles nur noch schlimmer. Macht alles nur noch verzwickter und nur noch schlimmer. Genauso passiert es dann auch und dann schreibt der Joab nochmal so, hey, mach dir keinen Kopf, ist ganz normal, ein paar Verluste gibt es immer, überhaupt kein Problem. Und dann Vers 27... So die Zusammenfassung der Geschichte, nach Ablauf der Trauerzeit holte David sie, also Bathseba, zu sich in seinen Palast und heiratete sie. Sie gebar einen Sohn. Das ist so der letzte Vers der Geschichte und jetzt möchte ich mit euch eine kurze Abstimmung machen. Man könnte nämlich meinen, Ende gut, alles gut. Und ich möchte mal fragen von euch, wer denkt, ja, Ende gut, alles gut, ist ja nochmal gut gegangen. Bitte Handzeichen. Wer von euch ist eher so bei, ist trotzdem irgendwie mehr so kacke gelaufen. Ne? Okay, also ich glaube, wir haben da alle relativ gleiche Meinung. Zweiter Teil vom Vers 27, Gott ist der gleichen Meinung wie wir. Gott, wenn er diese Geschichte sieht, denkt genauso über diese Geschichte, wie wir das denken. Vers 27b, doch dem Herrn missfiel, was David getan hatte. Andere übersetzen an der Stelle, in den Augen des Herrn war die Sache böse. Also Gott hat das gleiche Urteil über diese Geschichte wie wir. Gott fühlt bei dieser Geschichte genauso wie wir. Gott denkt über diese Geschichte genauso wie wir, weil er merkt, dass da ganz viel kaputt gegangen ist, dass da ganz viel Schmerz passiert ist. Und deswegen ist er traurig über die Art und Weise, wie diese Geschichte passiert ist, was David gemacht hat. Und wenn wir das Leben von David danach anschauen, das kannst du mal zu Hause machen, da weiterlesen. Es ist nicht mehr so wie vorher. Er ist eigentlich am Höhepunkt seines Lebens. Und danach ist es nicht mehr so wie vorher. Obwohl er um Vergebung bittet, obwohl er es mit Gott in Ordnung bringt, es ist einfach nicht mehr so wie vorher. Und jetzt möchte ich mit euch ein bisschen so rauszoomen aus dieser Geschichte und so ein bisschen allgemeiner drüber nachdenken, was denkt Gott über Sexualität und warum denkt Gott über diese Geschichte, dass es schlecht war, wie es gelaufen ist. Und ich möchte mit euch da in einige Bibeltexte eintauchen. Und der erste ist auch im Alten Testament, und zwar in Maleachi 2, Vers 16. Warum findet Gott es schlecht, wie diese Geschichte gelaufen ist? Maleachi 2, Vers 16, da sagt er, denn ich hasse die Scheidung, spricht der Herr, der Gott Israels. Das ist, als ob man sich eines Gewaltverbrechens schuldig macht, spricht der Herr, der Allmächtige. Nehmt euch deshalb in Acht und brecht nicht die Treue. Also Gott, bitte, kann man auch ein bisschen eine andere Wortwahl vielleicht finden. Hassen ist aber schon ein bisschen arg. Oder hättest du auch sagen können, finde ich blöd oder mag ich nicht so arg gern. Nee, Gott sagt, ich hasse die Scheidung. Und mit Scheidung meint er, glaube ich, an dieser Stelle nicht unbedingt nur Ehescheidung, also das, was wir unter Scheidung verstehen, sondern ich glaube, dass er irgendwie einfach Trennung im Allgemeinen meint. Wenn irgendwie Trennung passiert, egal ob das jetzt bei verheirateten Leuten ist, wenn Beziehungen kaputt gehen, Gott hasst Trennung, Gott hasst, wenn was auseinandergeht und dabei Schmerz passiert. Und er sagt, es ist wie ein Gewaltverbrechen. Und damit begründet es, warum er Scheidung, warum er Trennung hasst, weil das wehtut, weil es ist, als würde mal jemand wehtun, als würde jemand schlagen und jemand Schmerz zufügen. Und Gott weiß es, dass es wehtut, wenn Trennung passiert, wenn Scheidung passiert. Und weil Gott nicht möchte, dass du diesen Schmerz erleben musst, dass Menschen diesen Schmerz erleben müssen, deswegen hasst er Trennung, deswegen hasst er Scheidung und deswegen möchte er das nicht. Weil er nicht möchte, dass du diesen Schmerz in deinem Herzen und vielleicht sogar auch körperlich erleben musst. Und je intensiver diese Beziehung war, desto schmerzhafter ist auch die Trennung, desto schmerzhafter ist die Scheidung. Und ich glaube, dass wir oft ein Problem irgendwie damit haben, wie Gott über Beziehungen denkt, weil wir nicht verstehen, dass Gebote Gottes eigentlich Lebensprinzipien sind. Weißt du, ich habe auch ein bisschen, versuche ich manchmal andere Worte zu verwenden für Gebote, weil wir denken manchmal so Gebote, dass Gott die so ausspricht und sagt, hey, ich habe hier ein Gebot und du hast es zu befolgen, ab in den Staub, du Wurm. Dabei sind Gottes Gebote überhaupt nicht so gedacht. Weißt du, Gottes Gebote sind nicht dazu da, um unsere Freiheit einzuschränken. Weißt du, Gottes Gebote sind dazu da, dass sie unsere Freiheit maximieren. Weißt du, woher ich das weiß? Im ersten Teil der Bibel, Altes Testament, als Gott das Volk Israel in Freiheit geführt hat, was hat er als erstes gemacht? Er hat ihnen die 10 Gebote gegeben. Warum? Weil er wollte, dass die Freiheit, die das Volk bekommen hat, dass die nicht irgendwie plötzlich weg ist, sondern er wollte, dass diese Freiheit maximiert wird. Deswegen sind Gebote Gottes nicht dazu da, um dich einzuengen, sondern um dich zum Aufblühen zu bringen, um dir Leben zu schenken. Und ich nenne diese Gebote eigentlich manchmal gern so wie Naturgesetze des Lebens oder wie Lebensprinzipien, die Gott dir gegeben hat, dass dein Leben aufblüht und dass du in größtmöglicher Freiheit leben kannst. Und ich habe dir einen Text mitgebracht, wo Gott es selber sagt, 5. Mose 30, Vers 16. Und da sagt er, indem ich dir heute gebiete, den Herrn, deinen Gott zu lieben, auf seinen Wegen zu gehen und seine Gebote, seine Ordnungen und seine Rechtsbestimmungen zu bewahren. Und jetzt kommt das Wichtige, damit du lebst, damit du lebst. Damit du lebst. Weißt du, deswegen hat Gott irgendwie Prinzipien sich ausgedacht, solche Naturgesetze des Lebens. Nicht damit du wie so ein Wurm im Sand rumkriechen musst, sondern dass du aufblühen kannst, dass du wirklich leben kannst, dass die Freiheit in deinem Leben maximiert wird. Das ist Gottes Ziel für dein Leben. Das wünscht sich Gott für dich in allen Lebensbereichen und besonders im Bereich Beziehungen. Und weißt du, wenn wir uns irgendwie mit Richtlinien Gottes, mit göttlichen Prinzipien für Beziehungen, für Sexualität auseinandersetzen, dann bin ich der Überzeugung, dass wir in der Bibel entdecken können, im Alten Testament und auch im Neuen Testament, ich lasse es jetzt mal, wahrscheinlich rutscht es mir noch ein paar Mal raus, dass wir da entdecken können, dass Gott der Meinung ist, dass Sexualität gemacht ist für die Ehe und dass er der Überzeugung ist, dass deine Freiheit in Beziehungen am maximalsten aufblühen kannst, wenn du Sexualität in der Ehebeziehung lebst. Und warum ist Gott dieser Meinung? Weil er Trennung hasst, weil er Scheidung hasst und den Schmerz, das Gewaltverbrechen, so wie er selber sagt, hasst, das damit verbunden ist, wenn intensive Beziehungen auseinandergehen. Und er mag das, und eine Beziehung kann auf der körperlichen Ebene nicht intensiver werden als durch Sexualität. Und deswegen mag er es nicht, wenn Beziehungen, die wo Sexualität dabei war, wenn die auseinandergehen und Gott hasst den Schmerz und einfach diese Narben und Verletzungen, die dabei entstehen, wenn solche Beziehungen auseinandergehen. Und weil wir manchmal ein Problem mit diesen Prinzipien haben und vielleicht geht es dir jetzt genauso, dass du denkst, will der Typ da vorne mich jetzt irgendwie anklagen? Will der mir irgendwie was vorwerfen? Will der mir irgendwie Regeln geben oder so? Du musst es nicht machen. Wir müssen uns nicht an Gottes Gebote halten. Müssen wir gar nicht. Aber wir sind selber schuld, wenn wir es nicht machen. Weil Gott Prinzipien gibt, um uns zum Aufblühen zu bringen. Unser Leben in Freiheit zu führen. In allen Lebensbereichen. Und weißt du, wir denken deswegen manchmal über Gott, dass Gott irgendwie so verklemmt ist und dass Gott Sex doof findet und dass Gott Sexualität hasst und dass Gott Körper eigentlich doof findet. Wir denken manchmal so, ja, ersten 6 Schöpfungstage, da war Gott am Werk und am 7. hat Gott irgendwie geschlafen oder was weiß ich gemacht und dann kam der Teufel und der hat Sex geschaffen und so und da Gott, und deswegen findet Gott Sex doof. Ist aber völliger Quatsch. Hast du schon mal im ersten Teil der Bibel das Hohelied gelesen? Das ist, ich weiß nicht, ob man das hier sagen darf, aber das ist purer Sex. Lest es mal, dann wirst du merken, dass Gott überhaupt kein Problem mit Sexualität hat. Oder in den Sprüchen, manche Verse, die da stehen, da denken die Männer, ja, Gott versteht uns. Gott hat kein Problem mit Sexualität, aber Gott hat Prinzipien, mit denen er Sexualität begleiten möchte und zum Aufblühen bringen möchte und die er uns gegeben hat, damit wir das erleben können. Weißt du, Gott hat Sexualität erschaffen. Er ist derjenige, der sich Sexualität ausgedacht hat. Er ist ein absoluter Fan von Sexualität. Von Sexualität, die innerhalb von guten göttlichen Prinzipien gelebt wird. Und bitte hör auf, über Gott zu denken als jemand, der dir Spaß rauben will, weil das will er nicht. Er will dich vor Schmerz bewahren. Und das ist das, was ich dir heute mitgeben möchte, diesem ersten Bibelpart. Gott will dir Schmerz ersparen, nicht Spaß rauben. Gott will dir Schmerz ersparen, nicht Spaß rauben. Und wenn du dir irgendwas abfotografierst aus diesem Seminar oder irgendwas aufschreibst, dann bitte das. Gott will dir Schmerz ersparen, nicht Spaß rauben. Weißt du, Gott ist nicht so drauf, dass er uns irgendwie runterdrücken will, dass er uns einengen will. Weißt du, wenn David und Bathsheba sich an göttliche Prinzipien gehalten hätten, dann wäre ihnen viel Schmerz erspart geblieben. Und ich entdecke in dieser Geschichte zwei Schmerzquellen. Die Schmerzquelle von David war so dieses körperliche Verlangen, so dieses, dass er diese Frau sieht und schön ist und dass er und die Schönheit erkennt und dass er weiterdenkt. Das führt zum Schmerzen, zu diesen Schmerzen, die er erlebt. Und bei Bathsheba ist es vielleicht, weil sie vom König Zuwendung bekommt. Der Mann ist nicht da und da ist der König, der sie irgendwie einlädt und sie bekommt diese Zuwendung und diese Liebe und in ihrem Leben ist es die Schmerzquelle, wo ganz viel Schmerz in ihr Leben reinkommt. Und ich glaube, dass es bei uns Jungs und so ist, dass unsere Schmerzquelle das oft ist, dass wir halt irgendwie angezogen sind von Schönheit, dass wir irgendwie mit unserem sexuellen Verlangen nicht umgehen können und es führt bei uns zu Schmerzen. Und ich glaube, dass es bei Mädels oft so ist, dass so diese Zuwendung und diese Liebe und dieses beachtet werden, dass das eine Schmerzquelle sein kann und dass wir da Schmerz in Beziehung erleben können. Und weißt du, das Problem ist, dass wir alle so Hollywood verseucht sind. Selbst ist die Braut und dieses ganze Zeug. Ich habe das auch alles gesehen, weil ich verheiratet bin seit 5 Jahren. Ich kann das immer fast nicht aushalten, weil ich so immer so Fremdschamattacken kriege. Wir gucken so, selbst ist die Braut zum 4. Mal oder so. Und dann muss ich immer kurz Pause machen, weil das so peinlich ist. Und dann, das kann man doch nicht machen. Und dann stehe ich kurz auf. Wir sind so im Bett Filmgucker. Und dann stehe ich auf dem Bett, geh kurz ins Wohnzimmer, laufe eine Runde durchs Wohnzimmer und dann kann ich erst weiter gucken, weil ich das kaum aushalten kann. Die Männer, hey, wenn ihr heiratet, Männer, dann das kommt einfach. Da müsst ihr durch. Okay. Das Problem ist, dass wir alle irgendwie so Hollywood verseucht sind. Egal, ob wir selbst ist die Braut gesehen haben oder irgendwas anderes. Auch in den Männerfilmen kommt es vor. Wir denken immer, dass es so läuft. Da ist diese Barbie Miss Universum 2018 bis 2025, pure Schönheit. Dann dieser Ganzkörper-Bizeps Ken. Und dann treffen sich die beiden. Das Date wurde eingefädelt von den ihren Freunden, die genauso toll aussehen. Und dann treffen die sich in so einer Beachbar mit Dauersonnenuntergang, den ganzen Abend geht die Sonne unter, und es ist einfach nur so dermaßen romantisch und sie schauen sich an und sie reden nicht, sie schauen nur und die wimpern und alles und dann gehen sie heim und sie küssen sich und sie haben Sex und dann sind sie zusammen. Und davon sind wir so verpestet irgendwie, dass wir denken, so läuft es, aber so läuft es nicht, weißt du? Erstens sind wir nicht alle Ganzkörper-Bizeps, sieht man an mir. Zweitens sind nicht alle Frauen so Ganzkörper-Barbies und drittens geht die Sonne nicht so lang unter. Das sind schon mal die ersten Probleme. Und dann ist es noch so, dass es völliger Quatsch ist, dass Sexualität der Türöffner für eine Beziehung ist. Das stimmt einfach nicht. Und was mir letztens aufgefallen ist, wann hast du mal in einem Film eine Sexszene gesehen? Also ich empfehle jetzt nicht, dass du dir Sexszenen in Filmen anschauen sollst, bitte versteh es nicht falsch, aber ist halt irgendwie in jedem Film. Wann hast du das letzte Mal eine Sexszene zwischen von einem verheirateten Paar gesehen? Das gibt's nicht. Es sind immer irgendwie Affären, immer irgendwelche Leute, die warum lacht ihr euch gerade so verreckt? Das gibt's irgendwie nicht. Das scheint irgendwie einfach nicht mehr in zu sein. Und ich finde es total daneben irgendwie. Und ich frage mich, ob wir manchmal viel zu viel von Hollywood übernommen haben. Wir denken, dass Sex der Beginn von einer Beziehung und der Gradmesser für die Qualität einer möglichen Beziehung ist. Dabei hat Gott sich Sexualität als Beziehungssache gedacht. Und ich habe euch noch einen Vers mitgebracht aus dem ersten Teil der Bibel, 1. Mose 2, Vers 24, und da steht Folgendes.
Darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhängen und sie werden zu einem Fleisch werden. Und weißt du, ein Fleisch werden heißt, ist nicht nur das Körperliche gemeint, sondern Gott meint damit, dass du eine Beziehungseinheit auf allen Ebenen wirst. Körper, Seele und Geist. Und dazu gehört mehr als ein Moment. Und weißt du, Gott hat Sexualität als eine Beziehungssache gedacht. Dass du eine Beziehung lebst und so ein Fundament von Beziehung baust, also Seele und Geist, dass das sich verbindet. Und die körperliche Verbindung ist so der Gipfel. Die Sexualität ist der Gipfel, das ist, was da noch kommt. Weißt du, was wir machen? Hollywood-Style, wir drehen das um und denken, ja, die Grundlage von Beziehung ist Sexualität. Und ich baue auf Sexualität und irgendwie so einem sexuellen Erlebnis, versuche ich dann meine Beziehung aufzubauen. Aber dabei ist das völliger Quatsch. Wie soll ich gute Sexualität erleben mit jemandem, den ich überhaupt nicht kenne? Nur von so einem Sonnenuntergang oder so. Also das ist wirklicher Quatsch. Und ich möchte gern, dass wir verstehen, dass Gott es eingebettet hat als was Ganzheitliches und dass er Beziehung als Grundlage für gelingende Sexualität sieht. Ja, danke. Und ich möchte es dir nochmal deutlich machen mit dem Bild von einem Feuer. Ich bin ein absoluter Feuerfan, ich liebe Lagerfeuer, kann man grillen und so und Würstel und Marshmallows und Burger und alles mögliche oder sich wärmen, gute Gespräche, was auch immer. Feuer ist richtig cool, aber Feuer kann auch total zerstörerisch werden. Habe ich dir das nächste Bild mitgebracht. Ich mag lieber das erste Feuer in einem Rahmen, in so einem Lagerfeuer, in meinem Grill. Das andere Feuer, das finde ich nicht so cool, ist genauso warm, kann man auch grillen, aber ist unangenehm und ist zerstörerisch. Und weißt du, genauso ist es mit Sexualität. Gott findet Sexualität richtig gut, aber er gibt dir einen Rahmen, wo es richtig, richtig gut wird. Wenn es außerhalb von diesem Rahmen ist, ist es wie so ein Waldbrand. Es ist wie so ein Waldbrand, es kann viel kaputt machen. Und warum gebe ich dir das mit? Weil ich überzeugt bin davon, dass Gott dir Schmerz ersparen will und nicht Spaß rauben will. Dass Gott dir Schmerz ersparen will und nicht Spaß rauben will. Und weißt du, vielleicht sitzt du jetzt hier und dir wird bewusst, dass du manche Sachen falsch gemacht hast. Und weißt du, die gute Nachricht ist, jetzt ist der Moment, wo du mit Gott neu anfangen kannst. Das ist das Gute, wenn wir in einer lebendigen Beziehung mit Gott leben, dass du neu anfangen kannst. Bei Gott ist es so, wer umdenkt, bekommt eine neue Chance geschenkt. Du kannst jetzt in diesem Moment neu anfangen und Gott kann dich heilen. Und kann dir Vergebung schenken für alles, was du erlebt hast. Und er kann den Schmerz, den tiefsten Schmerz, den du erlebt hast, im Bereich Beziehung heilen. Gott will dir Schmerz ersparen, nicht Spaß rauben. So, das war der erste Part, der Bibelpart. Und jetzt kommt der praktische Part, wo ich euch einfach nochmal so mein ganzes Dr. Love Beziehungs-Know-how mitgeben will, dass ich nicht Dr. Love Beziehungs-Know-how eigentlich nennen will, sondern einfach, was mir für Beziehungen wichtig geworden ist in den unterschiedlichen Beziehungsstatussen, die ich erlebt habe. Und da geht es mir jetzt nicht darum, dass du alles gut findest und so und dass du in allem genauso denkst wie ich, das musst du gar nicht. Ich wünsche mir einfach, dass da irgendwas für dich dabei ist, was dich inspiriert, was dich ermutigt, was dich weiterbringt und was dir einfach in deiner aktuellen Situation hilft. Und als erstes möchte ich auf die Frage eingehen, weil ich sie immer wieder gestellt bekomme, wie finde ich eigentlich den richtigen Partner? Hat jemand von euch schon mal so innerlich die Frage sich gestellt? Wir sind ja unter uns, also mal so Handzeichen. Okay, die anderen lügen gerade. Darf man nicht. Also erstmal möchte ich dir sagen, wie findest du den richtigen Partner? Entspann dich. Manche Leute haben so eine Vorstellung, es gibt nur diesen einen richtigen Partner. Und wenn ich den nicht treffe, dann ist mein Leben over, so over. Und das Problem ist, eventuell haben ja schon deine Eltern nicht den richtigen Partner geheiratet. Das müsste ja heißen, du bist das falsche Kind. Und du kannst gar nicht den richtigen Partner finden. Und wenn du nicht den richtigen Partner findest, wenn du anstatt den Klaus den Sven heiratest, dann kann ja gar nicht mehr der Klaus auch richtig heiraten. Das heißt, das komplette göttliche Beziehungspuzzle ist zerstört. Okay? Also es ist völlig unlogisch. Es gibt nicht diesen einen richtigen Partner. Also kannst du erstmal entspannt sein. Aber du musst dich fragen, was willst du? Wenn du überlegst, wer ist der richtige Partner für dich, dann musst du dich fragen, was willst du? Du musst wissen, was du willst. Und meine Frau hat es genannt, ich hätte es am liebsten dabei, aber ich kriege männliche Verstärkung Mitte Juni. Also es geht gerade rund bei meiner Frau. Ja! Für meine Tochter habt ihr nicht so laut geklatscht. Aber jetzt... Und am liebsten hätte ich sie dabei gehabt, weil sie auch viele gute Sachen dazu sagen kann. Aber sie hat gesagt, wenn man den richtigen Partner sucht, dann braucht man realistische, hohe Ansprüche. Weißt du, ich treffe oft Leute und die fragen so, ja, wie finde ich den richtigen Partner? Und dann frage ich, ja, was suchst du denn für jemanden? Und dann geht es bam, 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 also so, so, so. Und überhaupt, und dann denke ich mir, keine Chance, weil hast du mal dich angeguckt? Also sage ich mit bisschen mehr Liebe. Aber was ich damit deutlich machen möchte, ist, du bist nicht perfekt und du wirst niemanden finden, der perfekt ist. Deswegen hab realistische, hohe Ansprüche. Und weißt du, Jesus ist nicht mehr auf der Erde, ne? Und den hättest du auch nicht heiraten können wahrscheinlich, weil der ist eine Liga über uns allen. Und deswegen, du musst wissen, was du willst, was ist dir wichtig. Und wenn du jemand bist, der für Jesus brennt, dann sucht er jemanden, der auch für Jesus brennt, weil dann habt ihr eine gute Grundlage, um eine Beziehung einzugehen. Und in den wichtigen Sachen mach keine Kompromisse und in den unwichtigen Sachen, dann mach Kompromisse. Weißt du, ob ihr jetzt beide irgendwie die gleichen Urlaubsziele habt oder sowas, naja, da kann man sich irgendwie einigen und man fährt auch öfters in Urlaub oder so. Aber bei den wichtigen Sachen zum Beispiel, da macht keine Kompromisse. Ich war mir relativ klar, als ich meine jetzige Frau kennengelernt habe, so was meine Berufung von Gott ist. Und ich wollte irgendwie, dass sie das mitteilen kann und dass sie da irgendwie, ja, das nicht denkt, boah, was bist du für ein Freak oder so. Das hätte irgendwie nicht funktioniert oder so, sondern ich habe bei ihr gespürt, dass sie irgendwie auf die gleiche Art und Weise irgendwie für Jesus unterwegs sein, wie ich das möchte. Und da wollte ich keine Kompromisse machen, aber in anderen Sachen kann man Kompromisse machen. Und dann einigt man sich irgendwie, wie man Geld ausgibt und was auch immer. Aber hab realistische, hohe Ansprüche. Und dann such dir Ratgeber. Frag Leute um dich rum, aber gleichzeitig nicht zu viele. Weißt du, hab gute Freunde, die dich kennen und vielleicht die andere Person auch kennen und dann frag die und sag, hey, was denkst du eigentlich dazu? Und wenn die alle sagen, wenn es wirklich Leute sind, die dich lieben und die dir in Liebe die Wahrheit sagen können und die sagen alle, weiß nicht so, dann solltest du vielleicht auch denken, weiß nicht so. Und weißt du, jetzt sage ich dir was Radikales, vielleicht frag sogar deine Eltern, was die dazu denken. Als ich irgendwie so das mit meiner Frau angebahnt habe, habe ich mal meinen Vater gefragt, hey, ich habe die Anne im Auge und so und ich könnte mir vorstellen, mit ihr eine Beziehung einzugehen und so. Und dann habe ich ihn gefragt, hey, was denkst du dazu? Und ich glaube, dass es wertvoll ist, Leute und Ratgeber mit einzubeziehen, wenn ich auf der Suche nach dem richtigen Partner bin. Und weißt du, was noch wichtig ist? Es wird nie dieser Himmelszettel kommen, wo der Name draufsteht. Es wird nie dieses Auto vorbeifahren mit dem Nummernschild, wo ihr Name oder sein Name dann draufsteht. Es wird nie plötzlich irgendwie eine Wolkenformation kommen, wo dann Hannelore draufsteht oder so. Weißt du was? Wir haben alle so ein Köpfchen und da hat Gott uns ein Gehirn rein geschaffen und du musst eine Entscheidung treffen. Das ist einfach so. Irgendwann musst du sagen, okay, ich mach's jetzt, ich habe überlegt, was ich will, ich habe viel gebetet, ich habe fast jeden Tag einen Gebetsspaziergang nachts gemacht, als ich irgendwie über meine Frau nachgedacht habe. Und irgendwann, ich habe Gott immer wieder gefragt, hey, gib mir so eine Unruhe, zeig mir irgendwas, wenn du das nicht willst. Und irgendwann habe ich gewusst, okay, Gott hat mir nichts gezeigt und jetzt treffe ich eine Entscheidung und jetzt mache ich's und jetzt frage ich sie und gehe eine Beziehung mit ihr ein irgendwie. Weißt du, irgendwann müssen wir eine Entscheidung treffen, das will Gott von uns. Und nicht warten, bis Gott für uns eine Entscheidung trifft oder bis ich mir 100 Millionen, 1000% nicht sicher bin. Wirst du nie. 50% reichen, die anderen 50% kommen vom Partner. Ja, okay, mathematisch ist das vielleicht auch, nagel mich da nicht drauf fest. Okay, jetzt ein paar Worte an die Singles hier. Erstmal, Leute, Singles sind cool, okay? Yeah! Ich treffe immer wieder Leute, die irgendwie frustriert sind, dass sie Singles sind und sie denken, Single ist gleich Opfer. Das stimmt einfach nicht. Weißt du was? Weißt du was? Ich war fast 24 Jahre lang Single. Ich war fast 24 Jahre lang Single und ich habe es gefeiert. Weißt du, sei ein versuch, ein glücklicher Single zu sein. Sei ein Single, der lächelt und der fröhlich ist und der mit Gott lebt. Und natürlich, ich weiß das auch, manchmal ist es kacke, ein Single zu sein. Und das hatte ich auch. Ich bin durch die Stadt gelaufen und habe allein nach einer passenden Jeans gesucht. Und dann treffe ich Freunde von mir, die gerade so glücklich verliebt durch die Fußgängerzone laufen, so Händchen halten, Frühlingsgefühle, pipapo. Und dann unterhalte ich mich kurz mit ihnen und dann fragen sie, und bist du allein in der Stadt? Und ich, ja, Und suche mir gerade eine passende Jeans und so. Und dann laufe ich weiter und schaue mich um und sehe sie so und denke mir, ich hätte auch gern jemand. Ja, solche Momente gibt es als Single. Aber weißt du, mit Gott zusammen kannst du das Beste aus deiner Single-Zeit machen. Sei jemand, sei ein happy Single einfach. Versuch mit Gott das Beste aus deiner Single-Zeit zu machen. Weißt du, es gibt nichts Schlimmeres als Singles, das hat auch meine Frau gesagt, deswegen, sie hat gesagt, ich kann es auf sie schieben. Als Singles, die so hechel-hechel drauf sind, so. Also so, wo du es riechst irgendwie, dass sie auf der Suche sind. Egal ob Mädel oder Junge. Halt. Das ist furchtbar. Versuch ein happy Single zu sein. Nutz dein Single-Sein. Deine Freiheit wird nie mehr größer sein. Dein Leben wird nie mehr einfacher sein. Weißt du, weil wenn du in einer Beziehung bist, dann hast du plötzlich auch noch die Sorgen und die Probleme von deinem Partner. Wenn du Kinder hast, ja, dann geht's los. Und wenn du zwei Kinder hast, welcome in meinem Leben bald. Und was ich damit sagen möchte, nutz die Zeit, in der du ein Single bist. Investier in deine Freundschaft zu Gott. Investier in deine Beziehung zu Gott. Werde jemand, der leidenschaftlich lebt. Werde jemand, der sich für Sachen begeistern kann. Sei jemand, der weiß, was er will. Sei jemand, der Vision hat. Sei jemand, der Träume hat für sein Leben. Weißt du, das kannst du alles machen, da brauchst du gar keinen Partner dafür. Investier in deine Freundschaft zu Gott, werde ein leidenschaftlicher Mensch und nutz dein Single-Sein. Und weißt du, investier in Freundschaften zu Leuten, die das gleiche Geschlecht haben wie du. Also Männerfreundschaften. Weißt du, wir Männer, wir brauchen Männerfreundschaften, auch wenn wir verheiratet sind, später irgendwann mal. Und ihr Mädels, ihr braucht eure Mädels, Best Girlie, wie auch immer man das dann nennt. Und ich möchte euch Singles noch was sagen. Habt Interesse an der Person. Habt Interesse an der Person und nicht nur an der Beziehung. Lernt eine Person zu lieben und nicht nur eine Person haben zu wollen, dass du eine Beziehung hast. Und weißt du, ich habe die Story von jemandem gehört, der war so Anfang 20, hat sich gedacht, oh, ich bin Single und ich müsste endlich mal heiraten, und hat gebetet, Gott schenkt mir den richtigen Partner. Und dann war er so Mitte 20, so wie ich, und hat gebetet, hey Gott, schenkt mir den richtigen Partner. Und dann war er so Ende 20, so wie ich, und hat immer noch gebetet, Gott schenkt mir den richtigen Partner. Und dann war er Anfang 30, hat sich gedacht, Gott, jetzt wird es langsam knapp, schenkt mir den richtigen Partner. Und dann war er so Mitte 30 und hat sich gedacht, Gott, schenkt mir den richtigen Partner. Und irgendwann hat er gemerkt, vielleicht will Gott, dass ich anders bete. Und dann hat er gebetet und hat gesagt, Gott, veränder mein Herz, dass ich anfangen kann, auch ohne den richtigen Partner, glücklich zu sein und dich leidenschaftlich zu lieben. Und wisst ihr was? Gott hat sein Gebet verändert und 2 Monate später hat er den richtigen Partner gefunden. Und weißt du, Gott will an deinem Herzen arbeiten, immer, immer und auch genau jetzt. Und besonders kannst du Gott an deinem Herzen arbeiten lassen, wenn du Single bist. Weil später arbeitet Gott durch deine Frau oder durch deinen Mann an deinem Herzen. Und das kann auch manchmal herausfordernd sein. Und jetzt ein paar Worte zu den Leuten, die gerade in einer Beziehung sind. Ich möchte euch fragen, habt ihr ein Ziel mit eurer Beziehung? Wenn du in einer Beziehung bist, hast du ein Ziel mit deiner Beziehung? Oder ist deine Beziehung einfach nur so halt, muss man halt haben, ist halt so nice to have? Und so, und wir sind halt mal so zusammen und dann mal schauen, was passiert. Und deswegen möchte ich dir vorstellen, der Typ, mit dem du gerade zusammen bist, kannst du dir vorstellen, den zu heiraten? Das Mädel, mit dem du gerade zusammen bist, kannst du dir vorstellen, sie zu heiraten? Wenn nicht, warum bist du dann mit ihr oder mit ihm zusammen? Ich sage, eine Beziehung, die ziellos ist, ist sinnlos. Warum? Nicht einfach nur so, weil ich ein gefühlskalter Klotz bin, bin ich nämlich nicht. Ihr hättet mich bei meiner Hochzeit sehen müssen, ich habe Rotz und Wasser geheult. Aber ich glaube, dass Beziehung immer Investment bedeutet, immer Arbeit bedeutet. Und weißt du, wenn du in eine Beziehung investierst, einfach nur so nach einem Jahr ist es vielleicht wieder vorbei, dann war das irgendwie unnötig. Aber wenn du in eine Beziehung investierst, mit der du ein Ziel hast, dann wird es sich irgendwie aufsummieren und die Beziehung wird immer besser und besser und besser. Und du wirst irgendwann das erleben, dass du das ernten kannst, was du investiert hast. Deswegen Warum, oder möchte ich dich fragen, hast du ein Ziel mit deiner Beziehung? Und wenn du in einer Beziehung bist, dann möchte ich dich bitten, pflegt eure Freundschaft. So die Seele- und Geistebene eurer Beziehung. Weißt du, man wird nicht Freunde durch Händchen halten all day long und Kussi-Kussi und so, sondern man wird Freunde, indem man Sachen zusammen macht, indem man Sachen zusammen erlebt, indem man zusammen für Gott Gas gibt, indem man lernt, zusammen zu beten, indem man Dinge erlebt, indem man irgendwie versucht, Gott zusammen zu suchen, indem man viel redet. Ja, auch wir Männer, wir müssen viel reden, auch über unsere Gefühle und so. Und geht Konflikte an. Lernt schon in eurer Beziehung irgendwie auf eine gute Art und Weise Konflikte zu lösen. Seid nicht tagelang irgendwie miteinander beleidigt. Ja, auch ihr Mädels bitte. Und zieht euch nicht zurück. Geht Konflikte an. Gebt für Gott Gas. Und nehmt eure Beziehung ernst, aber wisst gleichzeitig, dass ihr nicht verheiratet seid. Es ist nicht so schlimm, wenn ihr irgendwie ein Jahr zusammen seid und merkt, hey, es ist doch nichts. Und ihr dann die Beziehung im Guten beendet irgendwie. Aber heiratet nicht um jeden Preis. Lieber noch, bevor ihr heiratet, irgendwie das im Guten beenden. Nehmt eure Beziehung ernst, aber wisst, dass ihr nicht verheiratet seid. Ihr habt nicht so eine treue Verpflichtung, wie ich sie habe. Ich bin verheiratet und ich werde mit meiner Frau durch dick und doof gehen. Und da gibt's keine andere Möglichkeit mehr für mich. Aber wenn du in einer Beziehung bist, dann ist das auch eine Phase, wo man einfach noch mit Gott das prüfen kann. Und wenn ihr heiraten wollt, dann möchte ich euch noch einen Tipp geben. Hey, macht Ehevorbereitung. Bereitet euch auf eure Hochzeit vor und auf das Leben danach. Wir bereiten uns auf unseren Urlaub vor und der dauert nur 2 Wochen. Und eine Ehe dauert 50 Jahre, 60 Jahre. Das wünsche ich mir auf jeden Fall. Und dann muss man das gut vorbereiten. Weißt du, meine Frau und ich, wir haben uns ein Ehepaar gesucht, die waren so Mitte 50, als wir das mit denen gemacht haben, und haben gedacht, hey, wenn ich so alt bin wie die, dann möchte ich so verliebt sein wie die. Und dann haben wir uns mit denen getroffen, so monatsmäßig, haben irgendwie mit denen gelabert über alle möglichen Themen. Sexualität, Geld, Konflikte, Kommunikation, Herkunftsfamilien, was auch immer. Weißt du, eure Herkunftsfamilien ist so wichtig, dass ihr drüber redet. Wie habt ihr Weihnachten gefeiert? Ja, wir haben das so gemacht. Ein Spruch, den meine Frau ständig gebracht hat, war, ja, das ist nicht schlechter, das ist nur anders. Und man muss rausfinden, was ist das anders in der anderen Familie und wie können wir unsere eigene Familienidentität machen. Und das könnt ihr machen, bevor ihr heiratet. Und wisst ihr, lernt schon in eurer Beziehung, bevor ihr verheiratet seid, mit euren Unterschiedlichkeiten umzugehen. Weil die Unterschiedlichkeiten, die ziehen sich an. Und das ist das, was attraktiv ist am anderen. Aber das kann auch furchtbar nerven. Das ist das, was mich nervt. Die Sachen, die mich an meiner Frau so wahnsinnig angezogen haben, sind auch die Sachen, die mich jetzt manchmal nerven. Und wir haben gelernt in unserem ersten Ehejahr, die Unterschiedlichkeiten, die wir haben, zu verstehen, dass wenn wir das zusammenfügen, dass wir viel stärker sind, als wenn wir irgendwie das gegeneinander verwenden. Wenn wir unsere Unterschiedlichkeit miteinander verwenden, können wir richtig stark sein, ein richtig gutes Team sein. Und das kann man lernen und anfangen zu trainieren. Und jetzt noch einfach an die Boys ein paar Tipps, egal ob Single oder sonst was. Bitte spielt nicht mit Mädels. Bitte spielt nicht mit Mädels. Weißt du, die Schmerzquelle von Mädels ist Zuneigung, Liebe, Bewunderung. Und deswegen, mit einem Mädel macht es was ganz anderes, wenn du abends am Lagerfeuer deinen Arm um sie legst. Einfach nur so. Das macht mit dem Mädel viel mehr, als wenn das Mädel das bei dir machen würde. Deswegen bitte, Jungs, spielt nicht mit den Herzen von Mädels, weil du hast Verantwortung dafür. Und weißt du, investier da rein, dass du jetzt Beziehungs-Know-how lernst. Weißt du, gute Sexualität, das kommt daher, wenn du Beziehungs-Know-how hast. Und wenn du lernst, eine Beziehung zu pflegen. Und es ist nicht so, dass du plötzlich vor dem Traualtar, da schmeißt Gott so einen Sack Beziehungs-Know-how auf dich drauf und dann kannst du das einfach. Das musst du lernen. Und so hart es ist, ihr Jungs und Männer, wenn du Single bist, dann musst du das mit deinen Schwestern, mit deiner Mutter trainieren oder mit anderen Mädels, mit denen du begegnest, Arbeitskolleginnen, die respektvoll zu behandeln und gut zu behandeln. Und du musst Beziehungs-Know-how trainieren, bevor du das brauchst. Und bitte, wenn ihr in der Beziehung seid, dann konzentriert euch nicht nur auf das Physische. Investiert in die Beziehung auf einer freundschaftlichen Ebene, auf der Seele- und Geistebene. Nicht nur lieb sein, dass ihr mehr sehen dürft oder mehr küssen dürft oder was auch immer. Bitte. Und Jungs, wir sind herausgefordert in unserer Sexualität. Und glaubt bitte nicht, dass es besser wird, wenn ihr verheiratet seid. Wir werden unser Leben lang in unserer Sexualität herausgefordert sein. Und trainier jetzt mit deiner Sexualität gut umzugehen. Und versuch mit Gott einen guten Weg zu finden, wie du mit deiner Sexualität umgehen kannst, weil es auch in der Ehe herausfordernd sein kann. Lern deine Versuchungsmomente kennen und geh mit Gott daran. Und dann noch, sei jemand, der Verantwortung übernimmt. Ich habe mir sagen lassen von Mädels, dass es attraktiv ist, wenn wir Jungs sind und wenn wir Männer sind, die Verantwortung übernehmen. Die für was stehen, die Profil haben, die aufstehen. Nicht so wie David, auf der Dachterrasse chillen und einen lässigen machen, wenn man eigentlich Verantwortung übernehmen könnte. Hey, lasst uns Jungs und Männer sein, die aufstehen und Verantwortung übernehmen und die abgehen und die für Gott Gas geben. Und jetzt noch ein paar Worte an die Mädels. Noch ein paar Worte an die Mädels, das hätte ich noch lieber, dass meine Frau das euch gesagt hätte. Gott hat euch geschaffen, dass ihr geliebt werdet, dass ihr bewundert werdet, dass ihr wertgeschätzt werdet. Und ich möchte euch ermutigen und herausfordern, dass ihr euch für einen Jungen oder für einen Mann aufhebt, der bereit ist, euch zu lieben, euch zu wertschätzen und euch zu bewundern. Und nicht nur ein Jahr lang, sondern ein Leben lang. Bitte hebt euch für so einen Jungen auf. Und weißt du, ihr könnt leicht in die Falle tappen, dass ihr euch um eure äußere Schönheit kümmert. Und macht es. Und das ist gut. Und das ist was, was Gott euch gegeben hat. Und kümmert euch darum. Aber nicht nur um eure äußere Schönheit. Weißt du, bitte investiert auch in eure innere Schönheit. Werdet starke Persönlichkeiten. Werdet innerlich stark. Lebt mit Gott. Werdet Frauen, die Gott lieben, die eine tiefe Freundschaft zu Gott haben, die leidenschaftlich und begeistert sich für Gott einsetzen. Und seid in einem gesunden Maß zwischen innerlicher und äußerlicher Schönheit. Lest mal Sprüche 31, das ist nicht nur so ein schönes Blümchen, das darauf wartet, gepflückt zu werden, sondern das ist eine starke Persönlichkeit. Und ich möchte euch Mut machen, dass ihr in eurer Freundschaft mit Gott starke Persönlichkeiten werdet. Und ich möchte euch Mut machen, dass Jungs nicht nur das einzige Thema sind, über das ihr mit euren Mädels redet, sondern dass ihr euch gegenseitig ermutigt und herausfordert, starke Frauen zu werden. Frauen, die für Gott abgeben und die Gott lieben und die mit Gott Gas geben. Und bitte nutzt eure Reize nicht aus. Die Schmerzquelle von den Jungs ist, dass sie auf eure äußerlichen Reize reagieren und dass das in Jungs was auslösen kann. Und genauso wie wir Männer für eure Schmerzquelle Verantwortung haben, habt ihr auch für die Schmerzquelle der Männer Verantwortung. Und ich bitte euch, dass ihr das nicht ausnutzt. Und bitte Mädels, richtet euer ganzes Leben auf Heiraten aus. Ja, ihr dürft bei Pinterest so eine Sammlung machen, wie eure Hochzeit aussehen soll. Das dürft ihr, ich glaube, das gehört dazu. Und ihr dürft auch schon auf euer Brautkleid sparen. Aber, hat meine Frau auch gemacht, war lässig für mich dann. Aber bitte, richtet nicht euer ganzes Leben auf die Hochzeit aus. Es gibt ein Leben vor der Hochzeit. Okay? Und nutzt es. Und jetzt möchte ich dich und euch herausfordern, dass ihr den nächsten Schritt geht. Da war jetzt richtig viel dabei und vielleicht auch Sachen, wo du nachdenken musst. Und ich möchte dich herausfordern, dass du mit deinen Verletzungen zu Gott gehst, mit den schmerzhaften Erfahrungen zu Gott gehst, mit den Fragen zu Gott gehst. Vielleicht verstehst du das nicht, warum Gott bestimmte Prinzipien gibt. Und du hast das Gefühl, dass Gott dir eben nicht Schmerz ersparen will, sondern dass er dich einengt und dir Spaß rauben will, dann geh damit zu Gott und sag es ihm und werd ehrlich. Und dann möchte ich dich herausfordern, dass du in dem Beziehungsstatus, in dem du gerade bist, dass du das Beste draus machst und dass du deine Zeit nutzt, dass du in deine Freundschaft zu Gott investierst und dass du eine starke Persönlichkeit wirst, die Gott liebt. Und ich möchte dich herausfordern, dass du jemand bist, der heute im Jetzt lebt und für Gott Gas gibt. Und weißt du was? Wir sitzen eigentlich alle im gleichen Boot, weil Beziehung und Sexualität ist immer herausfordernd. Es ist immer herausfordernd, vor, während und nach der Hochzeit. Es ist immer herausfordernd. Und deswegen sitzen wir alle im gleichen Boot. Und deswegen brauchen wir alle Gott. Und ich weiß nicht genau, welche Geschichte du mal erzählen möchtest. Eine von drei Geschichten wirst du wahrscheinlich erzählen. Vielleicht ist es die erste Geschichte. Hey, Als ich jung war, habe ich es irgendwie in Beziehungen verbockt. Ich bin zu weit gegangen in Beziehungen. Und irgendwie habe ich dann aufgegeben. Und ich habe es immer wieder und wieder und wieder getan. Und jetzt merke ich, wenn ich ehrlich bin, dass ich Schmerzen habe, dass ich verwundet bin und mein Herz vernarbt ist. Oder vielleicht wirst du die zweite Geschichte erzählen. Vielleicht wirst du die zweite Geschichte erzählen. Ja, als ich jung war, habe ich es verbockt. Und irgendwie war es schwierig. Und dann war ich auf diesem Seminar beim Pfingstjugendtreffen und dieser Typ hat was über Gott, Sexualität und Beziehung erlebt. Und dann habe ich angefangen neu zu denken. Ich habe Vergebung von Gott erlebt. Ich habe das jetzt genutzt, meinen Beziehungsstatus gelebt und ich habe meine Freundschaft zu Gott investiert und ich habe mich aufgehoben für dich. Oder vielleicht wirst du die dritte Geschichte erzählen und sagen, hey, ich habe irgendwie früh gelernt, dass Gott viel über Sexualität und Beziehungen weiß, weil er sich's ausgedacht hat. Und ich habe versucht, so gut ich es konnte, nach göttlichen Prinzipien zu leben. Und ich habe das jetzt genutzt. Ich bin in meiner Persönlichkeit gereift. Und ich habe über Gott Dinge gelernt. Und jetzt bin ich hier und ich habe mich für dich aufgehoben. Welches wird deine Geschichte sein? Welche Geschichte wirst du erzählen? Ich möchte jetzt noch für dich beten. Ich möchte dir danken, Vater im Himmel, dass du uns kennst und dass du uns liebst und dass du dir Beziehungen ausgedacht hast. Du bist ein Gott der Beziehung. Du lebst Beziehung schon in dieser Dreieinigkeit. Und danke, dass du uns Prinzipien gibst, die unser Leben zum Aufblühen führen sollen, die unser Leben in Freiheit führen sollen. Und du kennst unser Herz, dass wir oft so ein komisches Bild von dir haben, so ein verzerrtes Bild. Und ich möchte beten, dass du unser Herz aufweichst, und dass du mit deiner Liebe und deiner Klarheit und deiner Wahrheit in unser Herz kommst. Und dass wir erkennen können, was du für uns willst, was du mit uns möchtest. Und dass wir von dir lernen können, Beziehungen zu leben, die aufblühen und die gelingen, weil sie nach deinen Prinzipien gelebt sind. Und ich möchte beten, dass du uns heilst an den Stellen, wo wir Schmerz erlebt haben, dass du in Vergebung schenkst, wo wir anderen Schmerz zugefügt haben. Und dass das wirklich tief in unser Herz einsinkt. Dass du uns Schmerz ersparen möchtest, nicht Spaß rauben möchtest. Und Jesus, ich bete jetzt für jeden, der hier ist in diesem Raum, dass du uns hilfst, unseren den Beziehungsstatus, in dem wir jetzt sind, zu leben, anzunehmen, das Beste draus zu machen und mit dir nach vorne zu gehen und Gas zu geben. Und ich möchte beten, dass wir lernen können, Erfüllung bei dir zu finden und dass wir wirklich erfüllte Beziehungen leben können. Zu deiner Ehre. Amen. Danke fürs Aufpassen.